Fehler passieren. Grundsätzlich, das lässt sich nicht beschreiten, das lässt sich nicht beschönigen.
Wenn da mal was schief gehen sollte, dann kann das wirklich schlimm ausgehen.
Wir haben auf der anderen Seite einen riesigen Fußabdruck in der Baubranche, was CO2-Emissionen angeht, aber auch gigantische Hebel im Kampf gegen den Klimawandel.
Im Umweltbereich, aber auch im gesamtwirtschaftlichen Bereich übernimmt der Ingenieur, jetzt im Speziellen der Bauingenieur, auch eine große Verantwortung.
Sie wollen mit Wissen und Leidenschaft richtig was reißen, wissen aber teils noch nicht, wie sie die trockene Theorie zum großen Ganzen bringen können.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Und damit herzlich willkommen zum Global Podcast. Heute mit einem tollen Interviewgast, denn heute geht es um das Thema Ingenieure, im speziellen Bauingenieure. Und dieser Gast, der war schon einmal in unserem Global Podcast, und weil das Thema Ingenieurwesen, Bauingenieure im Allgemeinen so ein spannendes Thema ist, was auch von vielen angefragt worden ist, habe ich heute wieder den Moritz Menge eingeladen. Moritz, schön, dass du da bist. Freut mich. Wer bist du und was machst du?
Ja, hallo. Ich freue mich natürlich auch sehr, wieder hier bei dir zu sein, Daniel. Danke für die Einladung. Ja, wer bin ich? Ich bin Bauingenieur und Brückenbauer. Ich plane Brücken und darf hier auch verantwortlich sein für ein Team im konstruktiven Ingenieurbau. Ich habe in Deutschland studiert und den ersten Job gehabt im Tunnelbau, im Hochbau, im Brückenbau und bin dann irgendwann wirklich im Brückenbau hängen geblieben, auch im metaphorischen Sinn. Und ja, sehe mich auch irgendwo als Verbinder zwischen meinen Mitmenschen, inzwischen auch als eingetragener Mediator, ja, und als Hobbymusiker dann ebenfalls als Verbinder zwischen Ohr, Herz und Füßen.
Ja, sehr schön. Super, vielen Dank für deine Vorstellung. Das freut mich, dass du hier bist. Beim letzten Mal haben wir ja auch über dein Buch gesprochen. Und erfreulicherweise hast du da jetzt auch eine zweite Auflage herausgebracht. Das freut mich. Und jetzt einfach mal, um unsere Gäste hier mal abzuholen. Erstens mal, um was geht es in deinem Buch? Und dann zweitens, warum denn eine zweite Auflage?
Ja, gern. Also, mein Buch habe ich geschrieben vor 2 Jahren, um Anregungen zu geben, den Beruf als Bauingenieur zu lieben und zur Berufung zu machen. Und ich möchte ja letztlich richtig Bock machen auf dieses Ingenieursein. Und als Brückenbauer in jeder Hinsicht kann ich ja letztlich auch aus 20 Jahren Beruf oder Bauingenieur-Dasein berichten. Ja, wir bauen immer digitaler, aber immer für und mit vielen Menschen zusammen. Das ist so ein Aspekt. Wir haben auf der anderen Seite einen riesigen Fußabdruck in der Baubranche, was CO2-Emissionen angeht, aber auch gigantische Hebel im Kampf gegen den Klimawandel. Das ist ein weiteres Thema. Oder wir bauen geniale Bauwerke und das nie alleine, sondern immer auch mit anderen Berufsgruppen zusammen, so wie, was fällt mir ein, Juristen, Politiker, Verkäufer. Und diese Kollegen ticken aufgrund ihrer Ausbildung und Herangehensweise oft anders, als wir es von uns Ingenieuren gewohnt sind. Naja, und letztlich bin ich der Überzeugung, dass wir ausgebildeten Techniker dann am besten sind, wenn wir als wirkliche Ingenieurpersönlichkeiten wirken können. Und dann können wir als Ingenieure auch echte Führung übernehmen, wenn es darum geht, unsere Umwelt in Infrastruktur und aber unsere Umwelt auch im Miteinander zu gestalten. Und ja, was ich so sehe jetzt mit meinen 20 Jahren nach dem Studium, ist, dass viele der jüngeren Kollegen doch deutlich weitblickender sind, als ich es damals erlebt habe. Sie wollen mit Wissen und Leidenschaft richtig was reißen, wissen aber teils noch nicht, wie sie die trockene Theorie zum großen Ganzen bringen können. Und ja, und da möchte ich helfen und zum Beispiel anregen, über die weitreichenden Verantwortungen als Ingenieur nachzudenken und das, was unserem Beruf so richtig Sinn gibt. Ja, dann hast du gefragt, warum zweite Auflage? ja, letztlich hat das der Verlag vorgeschlagen, offenbar auch darum, weil das Buch relativ gut Absatz findet und es hier möglicherweise tatsächlich einen Bedarf auch bei Bauingenieuren gibt. Freut mich natürlich sehr. Es ist ein Sachbuch. Ein Sachbuch für Bauingenieure ist eher was Seltenes. Wir kennen bücherwandfüllende Ausgaben von verschiedenen Fachbüchern, die uns alle unser Wissen, unser Handwerkszeug mitgeben, wo wir wirklich dann gute technische Lösungen daraus entwickeln kann. Aber Sachbücher gibt es da tatsächlich relativ wenige. Und ja, da freue ich mich natürlich sehr über diese zweite Auflage. Und in dieser zweiten Auflage ist jetzt auch sogar ein Audiobook mit enthalten.
Super. Ja, toll. Kann ich auch nur so bestätigen. Ein Sachbuch für Ingenieure oder aus technischen Bereichen sind eher die Seltenheit. Deshalb ist dieses Buch verglichen mit anderen Fachbüchern, so wie wir es aus dem Studium häufig gewohnt sind oder auch aus der Praxis, nochmal etwas anderes und auch absolut lesenswert. Und da gehe ich auch voll mit. In dem Buch wird auch erzählt, was einen Ingenieur auch wirklich ausmacht, mit welchen Leuten er zusammenarbeitet und welche Verantwortung er hier auch übernimmt. Und deshalb dieses Buch auch als Entscheidungshilfe oder auch als bisschen Entscheidungsgrundlage für die Wahl des Studiums anzusehen, finde ich auch richtig gut. Und das hast du hier auch super zusammengefasst. Top. Okay. Das mit der Verantwortung von den Bauingenieuren, das hatten wir ja schon ganz kurz. Du hast ja gesagt, vor allem auch im Umweltbereich, aber auch im gesamtwirtschaftlichen Bereich übernimmt der Ingenieur, jetzt im Speziellen der Bauingenieur, auch eine große Verantwortung. Welche Verantwortungen sind denn das?
Das sind sehr viele verschiedene Verantwortungen, also das ist wirklich sehr vielfältig. Wo fange ich an? Naja, zunächst einmal ist jeder einzelne Ingenieur für das eigene Tun verantwortlich. Sowohl was die Qualität der eigenen Leistung angeht, aber auch dafür verantwortlich, was mache ich mit dem, was ich gelernt habe? Wie achtsam wende ich das an? Dann geht es natürlich darum, als Einzelner und in der Gruppe Verantwortung zu übernehmen für das Funktionieren und für die Sicherheit von unserer gebauten Umwelt. Das heißt, da haben wir dann auch Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und auch unserer Volkswirtschaft. Wir haben auch eine Verantwortung dahingehend, dass wir uns als Ingenieurgemeinschaft immer weiterentwickeln und unser Bestes beitragen. Aber auch einfach mit den vielfach aus öffentlicher Hand, also aus Steuergeldern anvertrauten Werten, vertrauensvoll umzugehen. Naja, und hinzu kommt dann, was die Verantwortung angeht, dass wir auch, wie eben schon angerissen, einen großen Einfluss haben, wie wir oder wie die Baubranche Einfluss nimmt auf Umwelt und Klima.
Absolut, absolut. Okay, sehr schön. Gut, ich habe mir gedacht, ich lese jetzt einfach mal 4 Kapitel aus deinem Buch vor, also die Überschrift.
Ich wollte gerade sagen, hoffentlich nur die Überschrift.
Nur die Überschrift, genau, weil das können ja die Leser dann selber genauer durchlesen, bekommen die auch nochmal einen viel besseren Einblick. Aber ich habe mir gedacht, ich lese jetzt einfach mal die 4 Überschriften von Kapiteln durch und du gehst dann darauf ein. Können wir das so machen?
Können wir so machen, ja.
Alles klar,
gut. Eins nach dem anderen wahrscheinlich, oder?
Genau, ja. Genau, ein Kapitel nach dem anderen. Okay, als erstes Kapitel habe ich mir hier aufgeschrieben, Ingenieure als Führungskräfte.
Okay, ja, das ist ein Kapitel so ungefähr aus der Mitte des Buches. Das habe ich deswegen mit reingenommen, weil es gibt bei uns in der Baubranche, insbesondere in der Planerbranche, eine Besonderheit, nämlich dass unsere Unternehmer, Führungskräfte, Arbeitgeber, auch die Manager, die wir so haben, fast allesamt Ingenieure sind. Also Ingenieure gleich Führungskraft. Wir haben sehr wenig verbreitet, dass das Geschäftsführer BWLer oder Juristen sind. Und das ergibt sich dadurch, dass wir typische Strukturen haben, gerade in Ingenieurbüros, wo sehr erfahrene Ingenieurkollegen mit dem, was sie können, nämlich technische Lösungen erarbeiten und dann auch Projekte leiten und vorne wegzugehen in der Technik, dann sehr viel Kontakt zum Kunden haben und auch vorne weggehen können, wenn es um strategische Sachen geht, wie man mit dem technischen Wissen im Haus umgeht. Also meist führen bei uns Fachleute mit besonderem Wissen, mit einer besonderen Leidenschaft für das Ingenieursein, aber, und das ist das Besondere, mit meist on the job angelerntem Führungswissen. Und letztlich ist es so, dass das Chancen bietet, weil ein leidenschaftlicher Ingenieur kann natürlich auch ein Unternehmen oder seine Abteilung sehr leidenschaftlich von innen heraus führen. Aber es hat natürlich auch Herausforderungen, dass die Führung auch erst angelernt und dann später bewiesen werden muss, dass man das kann, weil man bis zu dem Punkt häufig dann erst die Technik gelernt hat und bewiesen hat, dass man da richtig gut ist.
Okay, super. Prima. Gut, das nächste Kapitel, was habe ich denn hier als nächstes? Ingenieure und ihr Fehlermanagement.
Fehler passieren. Grundsätzlich, das lässt sich nicht beschreiten, das lässt sich nicht beschönigen. Aber gerade bei uns im Bauingenieurwesen sollten kapitale Fehler natürlich überhaupt nicht passieren, weil es da sehr schnell um Sicherheit und dann auch eben um kapitale Folgen gehen kann, was Leben und Gesundheit angeht und zumindest aber sehr, sehr großen Finanzschaden. Trotzdem müssen wir mit Fehlern, die einfach passieren, weil wir alle Menschen sind, umgehen und müssen entsprechende Qualitätsschleifen drin haben. Und dieser Umgang mit den Fehlern, das gibt es ja auch in Branchen sehr viel jetzt in der Diskussion, ist, wir müssen aus meiner Sicht offen damit umgehen, ohne Vorwürfe zu kommunizieren und vor allen Dingen in mehreren Schritten. Das erste Mal ist, Fehler zu vermeiden, so es irgendwie geht. Aber da wir wissen, dass Fehler passieren, müssen wir die Folgen begrenzen. Das heißt, so rasch wie möglich die Fehler oder das, was daraus entstanden ist, korrigieren. Das heißt, das geht auch dann meistens nur im Team und mit einer offenen Kommunikation und Lösungssuche. Und dann im Anschluss haben wir natürlich die Verantwortung, auch aus dem, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, zu lernen. Das sind dann fachliche und strukturelle Prozesse manchmal, was Qualitätssicherung angeht. Aber natürlich hängt das auch stark daran, wie sich das Fachwissen von Mitarbeitern in einem Team und dann eben die Begleitung durch Erfahrene zusammensetzt und wie das organisiert ist. Ja, und letztlich ist mir wichtig, dass allen klar ist, dass Fehler passiert und je schneller sie angesprochen und korrigiert werden, desto weniger schlimm sind sie auch. Das heißt, Fehler unter die Decke zu kehren oder zu versuchen, als jemand, der einen Fehler gemacht hat, aufgefallen ist, das irgendwie zu verschweigen, wird schon keinem auffallen, ist in der Regel hinten nach genau der falsche Weg gewesen.
Genau, also auch offen kommunizieren und auch ehrlich und transparent diese Fehler sich auch eingestehen und daraus auch lernen. Weil ich bin auch der Meinung, dass auch mit Fehlern und auch nur durch Fehler an Erfahrung gelernt werden kann. Ja, und daran wächst man heran. Okay, nächstes Kapitel. Statik verträgt sich nicht mit Hektik.
Ein Kapitel, was schon sehr spezifisch in Richtung meiner Bauingenieurausbildung als Statiker auch geht. Andere Kapitel sind sehr viel allgemeiner gefasst. Dieser Satz ist nicht von mir. Statik verträgt sich nicht mit Hektik, sondern den durfte ich hören, mir gegenüber geäußert, Achtung, von einem Auftraggeber. Von einem Auftraggeber, der sehr gut verstand, er ist inzwischen in Rente, der sehr gut verstand, wie sich gute Planungsqualität entwickelt. Und ihm war wirklich gute Planungsqualität wichtig. Und er wusste, dass es dazu ausreichende Ruhe braucht. diese Ruhe, um Raum zu geben für gute und individuelle Lösungen. Und dazu braucht es eben auch mal Zeit, um auch Fehler zu vermeiden, was wir eben als Thema hatten. Und da ist Zeitdruck natürlich und Hektik, die sich daraus ergibt, natürlich Teufelszeug. Was aber nicht heißt, dass wir nicht zügig arbeiten müssen und fokussiert arbeiten sollen. Aber irgendwann gibt es halt diesen Punkt, wo es in Hektik übergeht. Und hier kann und meiner Meinung nach sollte auch der Auftraggeber und auch der Chef von einem Team, was Gefahr läuft, in Hektik zu verfallen, mit seinen Möglichkeiten steuern. Ich sag mal, mit realistischen Terminvorgaben und mit der Schaffung von einem kollegialen Umfeld. Und das konnte dieser genannte Kollege als Auftraggeber auch sehr, sehr gut.
Mhm. Ja, sehr schön. Genau, also Statik, da merkt man auch nochmal, was gerade die Bauingenieure auch für eine Verantwortung haben, wenn es auch wirklich um die Errichtung und Planung von Gebäuden und Tragwerken, Ingenieurbauwerken geht. Denn wir Statiker, Tragwerksplaner, was ja in der Regel meistens Bauingenieure sind, sind auch für die Standsicherheit solcher Gebäude verantwortlich. Und wenn da mal was schief gehen sollte, dann kann das wirklich schlimm ausgehen. Okay, nächstes Kapitel. Ingenieure und Juristen im Bau- und Planungsprozess. Das Thema Juristen, das ist jetzt schon interessant.
Ja, das ist eben eine der Berufsgruppen, mit denen wir immer wieder zu tun haben. Neulich gerade, es ist jetzt anderthalb Wochen her, habe ich eine Baueinleitung erlebt. Eine Baufirma saß am Tisch auf der einen Seite mit 7 Ingenieuren und 3 Juristen. Und der Bauherr war eher gemütlich unterwegs und hatte 3 Techniker am Tisch. Und was ist da passiert? Ohne dass noch jemand gesprochen hatte, die Anspannung wuchs bei den Bauherrenvertretern. Und zwar aus dem Grund, jeder hatte Sorge und Angst, etwas falsch zu machen im juristischen Sinne. Nicht im technischen Sinne, sondern rein im juristischen Sinne. Und das ist ein Beispiel und es gibt viele andere Beispiele, wo wir erleben und gelernt haben, dass in Bauprojekten juristische Begleitung vermehrt dann auftritt, wenn es schon um gegenseitige Schuldzuweisungen geht. Und ich würde mich freuen, wenn das anders wird. Und ich sehe aber auch schon starke Tendenzen dahin, vielfach bei einzelnen Auftraggebern, bei einzelnen Baufirmen und anderen Beteiligten. Also es gibt da tatsächlich schöne Beispiele, in denen Juristen frühzeitig eingebunden werden, um im Sinne des Projektes die besten Lösungen zu finden. Da ist vielleicht auch das Stichwort IPA ganz interessant, integrierte Projektabwicklung. Aber trotzdem ist das noch sehr selten, dass Juristen das Projekt ganzheitlich, das heißt von allen Seiten, begleiten, sondern meistens ist es schon einseitig mit dem Zweck, das Beste für den Mandanten herauszuholen. Und das macht die Projekte in ihrer technischen Hinsicht nicht unbedingt besser. Klar ist und bleibt, dass es in unserer Branche regelmäßig Konflikte gibt und geben wird, die gelöst werden müssen. Ja, und mein Wunsch, mein Appell ist, und da sehe ich tatsächlich gute Ansätze, ist, dass diese Lösung von Konflikten stattfinden darf, bevor sie entstehen.
Okay, super. Alles klar. Ja, in der Einleitung hast du es ja schon erwähnt. Du bist auch Mediator und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, okay, welche Art von Mediator und welche Rolle nimmst du denn hiermit ein?
Also als Mediator mit einem Bauhintergrund ist natürlich mein Interesse vor allen Dingen der Baubranche gewidmet, hier zu helfen, Konflikte vor allen Dingen zu vermeiden oder frühzeitig dann schon in Richtung Lösungen zu begleiten. Mediator ist ja ein allparteilicher, so wird das genannt, Unterstützer für alle Streitparteien. Das heißt, er ist tatsächlich für alle Streitparteien ein Unterstützer. Nicht neutral, sondern allparteilich. Das heißt, sehr viel proaktiver, als es eine neutrale Position wäre. Unterstützung insofern, dass er den Streitenden hilft, Vereinbarungen, Lösungen zu finden für ihren Konflikt, wobei ich aber als Mediator hier keine inhaltliche Positionierung vornehme, sondern ich gebe vor allen Dingen die Strukturen für einen Prozess, der eben den Streitenden den Raum gibt, von ihren Forderungen, die mal offen vorgetragen wurde, etwas zurückzutreten, um das Große und Ganze sehen zu können und dann auch in der gemeinsamen Kommunikation erkennen zu können, wo ja Win-Win-Möglichkeiten liegen, damit sie dann vielleicht ganz von ihren ursprünglichen Forderungen zurücktreten können. Das heißt, von der Forderung, von der Position, die Bedürfnisse erkennen und die Werte, die dahinter liegen und dann gemeinsam tatsächlich lösen. Das klingt in der Theorie recht abstrakt und manchmal auch etwas utopisch, aber es funktioniert tatsächlich.
Okay, gut. Dann haben wir ein größeres Themenfeld, auch ein ganz spannendes. Und zwar geht es rund um das Bauwesen, so ein bisschen den Blick in die Zukunft, wo wir uns hinbewegen. Und da würde mich jetzt einfach mal deine Meinung interessieren, Moritz. Welche Trends nimmst denn du aktuell wahr und was glaubst du, was auch in Zukunft, jetzt gerade in der Bauindustrie, noch ein wichtiges Thema sein wird?
Also vor allen Dingen erleben wir momentan zwei ganz große Trends und Themen. Das ist einerseits unser Umgang mit dem Klimawandel und das andere ist die Digitalisierung. Und übrigens auch zwei Themen, die ich in dem Buch anreiße, aber auch nur, um einen kleinen Einstieg zu geben. Aber dann hängt auch quasi wie ein Damoklesschwert über der ganzen Branche das Thema Fachkräftemangel. Und ja, hier geht es aus meiner Sicht darum, junge Kollegen für unsere Branche zu begeistern. Wir sind eine Branche, die sehr, sehr handfest unterwegs ist und auch teilweise sehr konservativ und manchmal nicht den attraktivsten Eindruck auf unseren Nachwuchs macht. Aber Nachwuchs letztlich kann nur wachsen, wenn er gepflegt wird, wenn gegossen wird, genährt wird, mit Sonne beschienen wird. Und gut, die Photosynthese, wenn man in dem Bild bleiben will, die muss er dann quasi selber noch machen. Aber ich glaube, dieser Fachkräftemangel oder die Entwicklung von ausreichend viel und gutem Nachwuchs wird ein ganz wichtiges Thema in der Zukunft unserer Branche sein.
Ja, denke ich auch, absolut. Die Leute auch wirklich vom Bauwesen zu begeistern, das ist eine der größten Herausforderungen, gerade aus Sicht des Bauwesens oder auch im Handwerk, im Bauwesen, dass man einfach mehr junge Leute dafür begeistert, den Schritt in die Bauindustrie zu gehen. Definitiv. Okay, jetzt mal eine hypothetische Frage. Angenommen, du hättest einen Wunsch frei, was du in der Bauindustrie, in der Baubranche ändern könntest. Was wäre das und warum?
Ich wusste, dass so eine Frage kommt und trotzdem muss ich nachdenken. Ich versuche mal eine Antwort aus Planersicht. Jeder in der Baubranche weiß, dass die Hebel in der frühen Planung die größten sind für ein Bauprojekt. Das heißt, am Anfang habe ich wirklich noch am meisten Einflussmöglichkeiten. In wirtschaftlicher Hinsicht, in ökologischer Hinsicht, in terminlicher Hinsicht und natürlich auch in der Qualität. Und dennoch wird die Planung häufig unter einen aus meiner Sicht unverhältnismäßigen Zeitdruck und Kostendruck und auch Entscheidungsdruck gesetzt. Und da glaube ich, das könnten wir in Summe besser. Weil wenn wir nur halb so viel Energie einsetzen würden wie für die Digitalisierung, also Energie in umsichtige Planung, bin ich überzeugt, dass unsere Bauprojekte um ein Vielfaches besser wären. Und zwar in vielerlei Hinsicht, also in den Hinsichten, wie ich es oben genannt habe. Also mein Wunsch der Planung, den Raum zu geben, dass sie wirklich ihre ganzen Hebel entfalten kann. Und damit möchte ich mich aber trotzdem abgrenzen dem gegenüber, dass ich etwa nur mehr Zeit und Ruhe haben will und lockeres Leben. Es geht natürlich darum, zügig und zielgerichtet zu arbeiten, aber manche Dinge, gerade in der Entstehung von Lösungen und in der im Überblick und Ausarbeitung von Lösungen, die vielfältigste Randbedingungen zusammenführen müssen, funktioniert vieles nicht auf Knopfdruck, wie manches Mal von uns Planern erwartet wird. Und da ist mein Wunsch an die Branche insgesamt, der Planung hier den nötigen Raum zu geben.
Also auch den Planern mehr freien Lauf oder auch mehr Kreativität zu ermöglichen.
Ja, das und einfach die, wenn man die Planung als einen Teil der Arbeitsvorbereitung sieht, dann wird es vielleicht auch etwas klarer. Eine Baustelle ist dann am effektivsten und am effizienten, wenn die Arbeitsvorbereitung, die meistens dann noch im technischen Büro erfolgt, wirklich sauber und bis zu Ende durchgedacht erfolgen konnte. Wenn zwischen Auftragsvergabe und Baueinleitung und Baubeginn nicht ausreichend Zeit ist, dann werden viele Dinge während der Ausführung dann auch bauseitig gelöst werden müssen, was für das Gesamtprojekt selten gut ist. Und wenn man das Ganze auf ein Gesamtprojekt eines Bauprojektentstehens umlegt, dann ist die Planung nichts anderes als die Arbeitsvorbereitung für das Gesamtprojekt.
Okay, super. Alles klar. Gut, ja dann haben wir hier auch das Buch von dir. Das Buch heißt Brückenbau beginnt im Kopf. Ingenieur sein, mehr als technische Lösungen. Ein sehr schönes Buch und vor allem der Titel Brückenbau beginnt im Kopf. Der ist extrem interessant. Vielleicht möchtest du mal kurz noch auf den Titel eingehen, wie du auf den gestoßen bist.
Ja, wir sind als Techniker häufig Kopfmenschen. Deswegen steht da auch Brückenbau beginnt im Kopf. Ich hätte auch hinschreiben können, Brückenbau beginnt im Herz. Aber dann wäre ich noch viel mehr auf die Leidenschaft losgegangen. Aber mir geht es tatsächlich darum, dass wir als Techniker viel im Kopf stattfinden lassen, was gut und wichtig ist, weil da ist unser Wissen. Gut, das ist als Erfahrung und Intuition dann auch irgendwann im Bauch. Aber im Kopf entstehen doch meist die technischen Lösungen. Und mir geht es darum, eben anzuregen, Zeit sich zu nehmen, um den Beruf in der Baubranche als Ganzes wahrzunehmen. Also, und je mehr man links und rechts und oben und unten schauen kann, desto mehr versteht man die Baubranche und desto mehr macht es aus meiner Sicht auch richtig Bock, Teil von der Baubranche zu sein. Ja, und zu nichts anderem möchte ich mit diesem Buch Brückenbau beginnt im Kopf ermutigen, also die Brücke zu schlagen vom Techniker zum Ingenieursein, zur Ingenieurpersönlichkeit.
Ja, super Überleitung zur Ingenieurpersönlichkeit. Apropos Persönlichkeit, wenn wir jetzt schon über dich sprechen und man mehr über dich finden möchte, wo findet man dich, beziehungsweise wo findet man denn mehr Informationen über dich?
Ja, da kann ich gleich anbieten. Wer möchte, darf mich direkt kontaktieren. Ich denke, dass du in den Shownotes auch meine Kontaktdaten reingibst, zumindest mein LinkedIn-Profil. Und ja, wen es interessiert, ich denke, gerade in dem Buch findet man sehr viel über mich und meine Überzeugungen. Und ich denke, da lässt sich schon so einiges herauslesen.
Super. Moritz, vielen lieben Dank. Das Buch Brückenbau beginnt im Kopf, Ingenieur sein, mehr als technische Lösungen. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Super Ding. Eine letzte Frage, die wir immer gerne jeden Gast hier in unserer Folge stellen. Ich weiß, du hast die Frage schon einmal beantwortet, aber vielleicht hat sich ja in der Zwischenzeit auch was geändert. Wenn nicht, dann kannst du es gerne wiederholen. Moritz, was ist denn dein Lieblingsbauwerk?
Ja, du hast die Frage schon mal gestellt und die Antwort ist tatsächlich immer noch die gleiche. Es ist die Brücke, die weltberühmte Brücke in Mostar, Stary Most. Eine Bogenbrücke aus dem 16. Jahrhundert über die Neretva. Und ja, ich verbinde mit dieser Brücke nicht nur den Brückenbau, sondern sehr viel Emotionen auch und das, was Brücken eben auch können, nämlich verbinden. Diese Brücke hat eine bewegte Geschichte, gerade in den letzten 40 Jahren oder 30 Jahren. Ich war das erste Mal 1986 dort, wie die ursprüngliche Brücke noch stand. Und Anfang der 90er ist sie dann im Krieg zerstört worden. Und es gab dadurch auch keine Verbindung mehr zwischen den beiden Stadtteilen. Der eine ist muslimisch, der andere katholisch. Und diese Brücke wurde dann aber wieder aufgebaut. Ich weiß nicht genau wann, ich glaube aber Anfang der 2000er Jahre. Ich war dann 2006 nochmal da und das war schon sehr ergreifend, diese Brücke einerseits als verbindende Brücke mit allen Emotionen wahrzunehmen, allerdings auch diese Brücke als Mahnmal mit allen Emotionen wahrzunehmen. Und deswegen ist das nach wie vor mein Lieblingsbauwerk, mit dem ich sehr, sehr viel verbinde.
Super, sehr schön. Moritz, vielen lieben Dank. Danke, dass du da warst und uns tolle Einblicke gegeben hast rund um den Bauingenieur als sich, als auch dein Buch. Dafür vielen lieben Dank. Und für alle Hörer, wenn das für euch ein Thema ist, ihr seid beispielsweise vor der Studienwahl oder ihr befindet euch während des Studiums oder ihr seid schon mitten in der Praxis, dann holt euch auf jeden Fall das Buch und zieht euch erkenntnisreiche Schlüsse daraus. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Super Ding. Und Moritz, nochmal hier an dieser Stelle, vielen lieben Dank, dass du hier warst.
Ja, lieber Daniel, ich danke dir auch, dass ich wieder da sein durfte, dass ich auch nochmal über mein Buch und meine Anregungen oder meine Wünsche für die Bauingenieurbranche reden durfte. Und ja, wünsche dir alles Gute mit deinem Unternehmen und auch viel Spaß in deinen nächsten Podcast-Folgen. Danke dir nochmal.
Super, Dankeschön. Mach's es gut. Tschüss.
Tschüss.